fangen wir an. Unser nächster Vortragender ist Damir Smirnic, der einen Vortrag zur Selbstbegrenzung oder Grenzziehung von außen, zwei Wege der Behandlung der Perspektivität der Philosophie halten wird.
Bitte schön. Vielleicht ganz kurz noch zu meiner Vita, meiner Person. Also ich bin zurzeit Dozent der Philosophie, der theoretischen Philosophie in Novi Sad, Serbien. Habe mein gesamtes Studium der Philosophie als Magister- und Promotionsstudium in Erlangen gemacht. Und Schwerpunkt war damals in der Promotion, meines Promotionsstudiums Metaphilosophie, also eine eigene Disziplin. Die Frage ist, ist es auch philosophische Disziplin oder nicht, das muss man diskutieren. Und letztlich werde ich mich mit meinem Vortrag da letztlich auch anschließen an diese Sachen, die ich damals auch gemacht habe. Das ist ein relativ kurzer Vortrag, denke ich, 6 Seiten ungefähr. Ich stelle natürlich vor, ich würde das natürlich möglichst prägnant zu lesen, damit es auch verständlich ist. Dass philosophische Erkenntnis begrenzt sei, ist nichts Neues. Diese Einsicht ist mittlerweile zu einer banalen Selbstverständlichkeit geworden und lässt sich als Zeichen einer Selbstbescheidung der Philosophie nach dem Zusammenbruch der abendländischen Metaphysik interpretieren. Doch mir scheint, dass die Konsequenzen der Einsicht in die Begrenztheit des philosophischen Erkennens in der neueren Philosophie selbst nie so richtig gezogen worden sind. Der sogenannte Perspektivismus, welcher sich als methodologisches Vehikel einer solchen Grenzreflexion hätte etablieren können, ist über eine Anhäufung von mehr oder minder geistvollen Vergleichen und Metaphern nicht hinausgekommen. Ich würde so weit gehen zu behaupten, dass entgegen alternativen Deutungen der eigentliche Skandal der Philosophie darin besteht, die Rede von den eigenen Erkenntnisgrenzen nicht ernst genommen zu haben. Was der Sinn einer solchen Redeweise sein könnte, möchte ich im Folgenden, wenngleich noch skizzenhaft, eruieren. Nun möchte ich keineswegs in der Weise missverstanden werden, als ob es in der bisherigen Philosophiegeschichte keinerlei Versuche gegeben hätte, mit dem Faktum der Begrenztheit der philosophischen Erkenntnis fertig zu werden. Ich möchte hier nur auf zwei solche Versuche hinweisen. Immanuel Kants Vernunftkritik und Nikolai Hartmanns kritische Ontologie. Es handelt sich um zwei Versuche der Grenzbestimmung, die unterschiedlich vorgehen. Der eine, nämlich der kantische, geht vom Primat des Subjekts im Erkenntnisproblem aus und ist rein erkenntnistheoretisch. Der andere, der Hartmannsche, geht vom anderen Pol der Erkenntnis aus, nämlich vom objektiven Sein, um zu einer Philontologie zu gelangen, welche durchaus den Intentionen der Erkenntniskritik entspricht. Hartmann steht nicht im Gegensatz zu Kant, sondern baut seinen neukantianischen Wurzeln gemäß auf dem durch Kant gewiesenen Weg seiner Ontologie aus. Das schließt selbstverständlich nicht Distanz gegenüber dem Vernunftkritiker Kant aus, der den Schritt von der Erkenntniskritik zu einer kritischen Ontologie nicht gewagt hat. Dennoch sollte eine mögliche Komplementarität dieser beiden Formen der philosophischen Grenzbestimmung nicht ausgeschlossen werden. Beide Denker, somit auch deren Projekte, sind kritisch gegenüber der abendländischen Metaphysik, welche immer wieder versucht hat, über die Grenzen der Erfahrung hinaus Urteil über das vermeintlich wahre Sein zu fällen. Wahrheit war für die Metaphysik nie vor, sondern immer hinter der Grenze. Sowohl Kant als auch Hartmann missfiel diese angeblich grenzüberschreitende Denk- und Redeweise und beide versuchten nun ihrerseits, jeder auf die ihm eigene Weise, einen solchen Diskurs buchstäblich in die Schranken zu weisen. Als Mittel einer solchen Diskursbeschneidung boten sich die Abwehr starker ontologischer Grundannahmen und die methodisch organisierte Ermittlung eines adäquaten kategorialen Apparats zur Erfassung der Wirklichkeit der Dinge. Kant errichtete ein differenziertes Kategoriensystem in seiner transzendentalen Logik, das zum Vorbild vieler anderer kategorialer Analytiken wurde. Hartmann ging einen Schritt weiter, indem er sein begriffliches Interesse nicht allein auf den Aufweis von Erkenntniskategorien beschränkte, sondern erst auf die Ermittlung von Seinskategorien erweiterte und schließlich eine zusätzliche Aufgabe der Kategorialanalyse in der Relationierung von Erkenntnis- und Seinskategorien erkannte. Bei Kant war die Grenze des der menschlichen Erkenntnis zugänglichen mit der genauen Bestimmung der Kategorien erreicht. Das Ding an sich, als das hinter dieser Grenze liegende, wurde nicht thematisiert und wurde selbst zu einem äußeren Grenzpunkt der erkenntnistheoretischen Betrachtung. In Hartmanns kritischer Ontologie wird gezeigt, dass Erkenntnis und Seinskategorien nicht zusammenfallen, dass es somit in jeder Erkenntnis einen Überschuss an rational nicht durchschaubarem gibt, welcher einfach anerkannt werden sollte, statt wegerklärt oder durch gewagte metaphysische Thesen kompensiert zu werden. In beiden Fällen macht die Selbstbescheidung nicht nur eine methodologische Strategie aus, sondern gehört als Tugend zum Ethos des philosophischen Forschers. Wie auch immer man Stellung zu Kants Vernunftkritik oder Hartmanns kritischer Ontologie nimmt, ob man sich dem einen Projekt anschließt, das andere dagegen verwirft, ob man beide als gleichwertig und gleich wichtig ansieht, oder ob man beiden Projekten gleichermaßen auf Distanz geht. Ein gemeinsames Merkmal jener Philosophien kann man an einem internen Grenzverständnis festmachen. Das heißt, die Philosophie untersucht nach deren Verständnis die Grenzen der Erkenntnis. Sie hat selber die Grenzen zu bestimmen, welche unserer Erkenntnis der Wirklichkeit vorgeordnet sind. Trotz der Anerkennung unüberwindlicher, wenngleich kompensierbarer Grenzen, halten sowohl Kant als auch Hartmann die Erkenntnis der Wirklichkeit für möglich, erkennen damit implizit die Möglichkeit wahrer Aussagen über die Wirklichkeit und die Notwendigkeit der Scheidung dieser von falschen Aussagen an. Der Skeptizismus wird der wird gewissermaßen ausgeschlossen, wenn man so will. Er hat nur methodischen Sinn, vor allem im negativen Teil der Arbeit, der Destruktion metaphysischer Vorurteile, aber nicht als Haltung und Endpunkt der Untersuchung. Die Tatsache, dass viele philosophische Theorien selber an ihre Grenze geraten, dass sie damit scheitern, lässt sich dadurch erklären, dass sie nicht bereit sind, die Grenzen der Erkenntnis zu akzeptieren und zu markieren. Mit anderen Worten, Erkenntnis gelangt an ihre Grenze, wenn sie die durch den Gegenstand gesetzten Grenzen nicht anerkennt. Nur jene Philosophie kann ihren Wahrheitsanspruch einlösen, welche über eine Methode der philosophischen Grenzbestimmung verfügt. Zum Beispiel ist es die transzendentale Methode oder die dem Schichtenbau des Seins entsprechende phänomenologische und standpunktkritische Methode, also sowohl bei Kant als auch bei Hartmann. Das ist also der Blick auf das Problem der Erkenntnisgrenze, der innerhalb der Philosophie, also vom philosophischen Standpunkt aus vollzogen wird. Also noch einmal kurze Zusammenfassung: Der Philosoph hat die Grenze der eigenen Gegenstandserkenntnis im Blick, falls er wie Kant oder Hartmann selbstkritisch ist. Der Regelfall in der Philosophie ist nun jedoch der, dass man bestrebt ist, dem Gegner die Grenzen seiner Erkenntnis bzw. Sprache aufzuzeigen. Es ist immer leichter dabei, Andersdenken Fehler zu finden, wesentlich schwieriger bei sich selbst anzusetzen. Aber man kann auf eine grundsätzlich andere Weise das Problem der Begrenztheit der Philosophie behandeln, indem man sie nicht auf eine einzelne Philosophie beschränkt, sondern indem man das philosophische Denken und Sprechen als solches in den Blick nimmt. Man kann es von einer anderen Ebene aus in Angriff nehmen. Es besteht die Möglichkeit, das Philosophieren selbst in seiner grenzsetzenden und bestimmenden Funktion ins Auge zu fassen. Das ist nicht die Aufgabe einer einzelnen Philosophie, höchstens der perspektivistischen. Ja, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dies habe überhaupt nichts, also die Bestimmung dieser Grenzen des Philosophieren als solches, hat nichts mit der Philosophie zu tun als solche, also nicht mit einer einzelnen, sondern als solche hat es nichts zu tun, sondern müsste zur Angelegenheit einer eigenen Disziplin werden, welche sich ausschließlich mit solchen Aufgaben befasst. Diese Disziplin ist nicht neu. Es gab bereits Versuche zu ihrer Etablierung, die sich jedoch bislang nicht durchgesetzt haben. Auch ihr Name ist nur provisorisch. Ich meine hiermit die sogenannte Metaphilosophie. Dieser Ausdruck hat eine breitere Verwendung im angelsächsischen Sprachbereich gefunden, obwohl er auch im deutschsprachigen Kontext in anderer Form mitgemeint war. Vor allem in der Tradition der Weltanschauungslehre versuchte man die vor allem externen Determinanten der Entwicklung von philosophischen Systemen herauszuarbeiten und damit eine Kritik der Absolutheitsansprüche der traditionell geprägten Philosophie einzuleiten. Also Weltanschauungslehre soll heißen, also der Versuch, die unterschiedlichen philosophischen Systeme, Theorien und so weiter und so fort auf ihre Standorte gewissermaßen zu beziehen, zu relationieren. Standorte sollen jetzt gemeint sein, auch externe, das heißt irgendwann ein bestimmtes Gruppenbewusstsein, eine Ideologie, also auf jeden Fall sowas, oder gar, dass man individuell sich anschaut, welche psychischen Determinanten eine bestimmte philosophische Position gibt es. Zum Beispiel ist die Frage, ob jetzt jemand, der einer pessimistischen Weltanschauung anhängt, ob er besonders disponiert sei zur Melancholie oder sowas in der Art und Weise. Ne? Das klingt jetzt natürlich ein Vulgärpsychologismus, aber ungefähr soll das damit gemeint sein, also externe Determinanten, sozusagen wie die Philosophie nicht nur in Inhalten, sondern eventuell auch in der Struktur möglicherweise bestimmen. Neben weltanschauungstheoretischen Ansätzen, welche vor allem historisch und psychologisch argumentierten, gab es auch diverse Betrachtungen, welche eher von systematischen Gesichtspunkten geleitet waren. Also ich kann einige Ansätze nennen, die sind jetzt nicht bekannt, aber interessant trotzdem, wie zusammen zum Beispiel die Systematologie Franz Kröners, übrigens in Österreich, Karl Groß, glaube ich auch, Hans Leisigers Denkformenlehre oder die Axiomatik des Philosophierens von Everard Rogge. Das sind einige Beispiele, das will ich jetzt nicht mehr sagen, aber es ist interessante Versuche jetzt eher systemintern zu zeigen, wie sich philosophisches Denken strukturiert. Also unabhängig davon, was man jetzt selber von einer philosophischen Position hält, ob man die anhängt oder nicht. Man kann unabhängig von den eigenen Interessen, von den eigenen Sympathien, Antipathien, kann man philosophisches Denken als solches in seiner Struktur erforschen. Und es hat sich immer gezeigt, die Struktur ist immer so dual oder polar verfasst und man konnte das dann herausarbeiten. Also zum Beispiel Kröner macht das in seinem Werk Aufbau der Systeme. Und erst recht der Kröner, der ja nicht von Haus aus Mathematiker ist und der versucht ein bisschen auch die nicht-euklidischen Geometrien, also die Gedanken der nicht-euklidischen Geometrien fruchtbar zu machen, auch für die Philosophie. Es gibt auch eben mehrere Philosophien, es gibt kein philosophisches System als solches, wie bei Hegel, ne, das sich durchsetzen könnte, sondern es gibt mehrere. Und jetzt muss man diese Beziehungen zwischen diesen Systemen fassen. Das ist das, was jetzt eine Systematologie, wie er es nennt, die das erforschen soll. Auch wenn die Namen dieser Autoren, die ich jetzt genannt habe, heute wenig sagen mögen, haben sie auf dem Gebiet der Metaphilosophie Pionierarbeit geleistet und sollte sie eines Tages Metaphilosophie als eigenständige Disziplin durchsetzen, sollte, wie gesagt, dann werden die Bemühungen jener Autoren endlich angemessen gewürdigt. In den eher systematisch orientierten Ansätzen ging es darum, auf strukturelle Probleme einzugehen, deren Lösung oder zumindest Klärung der Philosophie in anderen Licht erscheinen lassen könnte. Es zeigt sich, dass Formen, in denen sich die philosophische Reflexion verkörpert, etwa Systeme, bestimmte Denkformen, nicht nur im formallogischen Sinne, oder Typen der Aussagenbildung, eigene Regeln der Formierung aufweisen, welche für sich, also unabhängig von eigenen philosophischen Präferenzen, analysiert, eventuell typologisiert und klassifiziert werden können. Ebenso wie es für den Erkenntnistheoretiker Sinn hat, nach dem Sein des Gegenstandes zu fragen, zum Beispiel bei Hartmann, ist es nach metaphilosophischen Maßstäben sinnvoll zu fragen, wie die Struktur von Erkenntnistheorien aussieht. Beides hat Sinn. Übrigens, interessanterweise hat Karl Mannheim, der sich später profiliert hat durch seine Ideologiekritik, hat ja in dem Sinne als Metaphilosoph angefangen, als jemand, der Erkenntnistheorien selber analysiert. Es gibt ein Werk von ihm, das heißt, glaube ich, zur Strukturanalyse von Erkenntnistheorien. Es stellt sich nun die Frage, wie das Verhältnis von Philosophie und Metaphilosophie zu bestimmen sei. Also sollte man das jetzt akzeptieren, man kann darüber streiten. Das soll man ja auch in Diskussion mal darüber sich Gedanken machen. Nehmen wir an, das könnte man so Philosophie für sich ausmachen, eine Metaphilosophie, die ist ausschließlich mit der philosophischen Struktur, also Struktur der philosophischen Denkens befasst und nichts anderes. Die ist ja gar nicht interessiert, wie die Probleme zu lösen sind, was es jetzt war oder nicht. Was wäre dann das Verhältnis? Wie könnte man sich das vorstellen zwischen Philosophie und Metaphilosophie? Zunächst gilt es, den Ebenenunterschied ins Auge zu fassen. Philosophen positionieren sich auf dem Gebiet philosophischer Sachfragen. Metaphilosophen relationieren dagegen philosophische Positionen auf ihre Standorte, von denen aus sie vertreten werden. Die Ersteren, also die Philosophen, versuchen eine standortbedingte Lösung der behandelten Probleme zu geben. Die Letzteren, also die Metaphilosophen, bemühen sich gar nicht darum, philosophische Probleme zu lösen, sondern möchten sehen, wie sich Philosophien vollzieht, was dabei geschieht, wenn Probleme in der Philosophie behandelt werden. Oder der Kollege Geisch, der den Vortrag gestern gehalten hat, hat gesagt, man kann sich auf Diskussion, den Ablauf einer philosophischen Diskussion anschauen, wie schaut das aus, wie geht das verstanden sozusagen. In der Philosophie muss man als Vertreter einer Standpunkt seine These gegen Einwände seiner Kontrahenten, das heißt die Vertreter anderer oder gar entgegengesetzter Standpunkte, zu verteidigen oder aber die Gegenthese zu widerlegen. Wer dies nicht tut, geht in der Diskussion um die Sache unter. Der Metaphilosoph hat jedoch gegenüber philosophischen Diskutanten den Vorteil, sich eines Urteils über die Sache enthalten zu können und somit gar nicht ins Geschehen eingreifen zu müssen. Der Metaphilosoph diskutiert gar nicht mit, er will gar nicht zeigen, dass er mehr und Besseres über die Sache zu erzählen weiß. Ihn interessiert eher die Art und Weise, wie Philosophen ins Gespräch kommen, wie sie ihre Gedanken oder Meinungen miteinander austauschen, wie sie gegeneinander argumentieren und wie sich überhaupt der philosophische Streit gestaltet, wie und wann er anfängt und ob er zu einem akzeptablen Ergebnis führt. In der Philosophie nimmt man eine Perspektive ein, aber in der Metaphilosophie versucht man, Perspektiven zu ermitteln, im Idealfall alle oder zumindest die meisten Perspektiven zu ermitteln, unabhängig davon, welche der Wahrheit näher kommt und welche man selbst anhängen oder eventuell anhängen könnte. Der Unterschied dürfte relativ deutlich sein. Welche Konsequenzen könnte für die Philosophie selbst die Anerkennung einer eigenständigen Disziplin der Metaphilosophie haben? Man lasse ja beiseite die letztlich unfruchtbaren Fragen, wie weit denn die Philosophie selbst in der Lage sei, ihr selbstkritisches Potenzial zu erschöpfen, um dadurch eine Ebenenunterscheidung wie die hier vorgeschlagene gleich im Ansatz für unmöglich oder zumindest für überflüssig zu erklären. Wenn man sich nicht von vornherein von den standpunktlichen Scheuklappen die Sicht verbauen lässt, kann man sich folgendes Szenario vorstellen. Ich schlage jetzt so drei Möglichkeiten vor. Die erste wäre Arbeitsteilung. Dieser Vorschlag geht davon aus, dass beide, sowohl Philosophie als auch Metaphilosophie, kooperieren könnten, sogar sollten. Und das sogar in der Denkarbeit einer einzigen Person, also so nicht getrennt werden, in dem Sinn, dass jetzt der Philosoph eine Person sein muss und Metaphilosoph eine andere, das kann ja zusammenfallen. Ne? In der Philosophie fällt man weiterhin als Sachausgabe, also Aussagen über die Sache selbst. Ne? Während man in der Metaphilosophie, ähnlich wie in der Logik, die Struktur dieser Aussagen untersucht. Also wie schaut für jemanden sozusagen, der Materialist fällt ein Urteil über die Sache und der Metaphilosoph schaut sich an, aha, was ist jetzt bei seiner Argumentation? Gibt es da eventuell Ähnlichkeit zwischen seiner Argumentation und derjenigen des Idealisten oder Spiritualisten? Gibt es da wirklich Gemeinsamkeit, die selber nicht so zugestehen würden? Die man dann eventuell als Philosoph eben kontrafaktisch feststellen könnte, auch entgegen der Meinung, die Leute selber von ihren Positionen haben. Im Idealfall kann man beides zusammenbringen, die Gegenstandserkenntnis und die Erkenntnis des gegenständlichen Erkennens. Die ergänzen sich sozusagen. Die Grenzen des Gegenstands bleiben dann hier unangetastet. Die Metaphilosophie untermauert dies zusätzlich durch die Begrenztheit der Aussagenstruktur, welche der Grenze im oder am Gegenstand entsprechen. Kant und Hartmann würden vermutlich diese Option plausibel finden, aber es ist nicht auszuschließen, dass sie letztlich ablehnen würden mit dem Argument, Selbstreflexion reiche vollkommen aus, um mit dem Problem fertig zu werden. Also wir brauchen keine eigene Disziplinierung. Selbstreflexion soll ein studischer Bestandteil der Philosophie selber sein. Wir brauchen dann keine Metaphilosophie. Vermutlich würde das darauf hinauslaufen wollen, man könnte sich die Frage stellen, ist ja nicht gerade die Vernunftskritik, kann es ja eine Art von Metaphilosophie. Und weiter geht's. Also die Annahme einer eigenen metaphilosophischen Disziplin wäre vermutlich dann nicht notwendig, nach deren Meinung. Das wäre also wahrscheinlich würden die beiden Denker das ablehnen, dieses Arbeitsteilungsmodell sozusagen. Jetzt komme ich zur zweiten Möglichkeit, wenn man sich das Verhältnis zwischen Philosophie und Metaphilosophie vorstellen könnte, das könnte man als Verdrängung bezeichnen. Verdrängung. Hier geht es darum zu zeigen, dass die Metaphilosophie über bestimmte Einsichten verfügt, zu denen sich Philosophen wegen ihrer standpunktlichen Denkweise nicht emporarbeiten können. Die Philosophie scheint nun mit ihrer Scheinweisheit am Ende zu sein. Philosophische Debatten beruhen auf terminologischen, methodischen und sonstigen Unklarheiten. Ihre Eliminierung kann nur die Metaphilosophie in Gang setzen. Dies kann etwa dadurch durch radikale Sprachkritik geschehen. Es zeigt sich nämlich, dass die Philosophie in Form ihrer Sprache das größte Hindernis vor sich hat. Die Beseitigung oder zumindest Bewusstmachen solcher Sprachgrenzen soll dann die Metaphilosophie leisten. Wittgensteins Sprachanalyse und Freuds Psychoanalyse könnten mit einer solchen Metaphilosophie kompatibel sein. Das ganz große Vorbild für eine solche Weise des Umgangs mit der Begrenztheit der Philosophie lieferte bereits in der Antike der radikale Skeptizismus der Pyrrhonäer. Also es wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, Metaphilosophie soll ja geradezu die Philosophie entlarven. In dem Sinn, dass man zeigt, Philosophen hängen teilweise oft auch unbewusst in irgendwelchen Wünschen nach, die sie einfach kanalisieren durch die Aufstellung von Theorien und von Systemen. Es gibt einen gewissen Lazarowitz, Morris Lazarowitz, das ist eigentlich auch derjenige, der den Begriff der Metaphilosophie geprägt hat. Nicht zufällig. Auf wen bezieht er sich? Auf Freud. Auf Freud und seinen Begriff der Metapsychologie. Also letztlich übernimmt er von daher den Begriff dieses Präfix Meta. Und Lazarowitz ist so ein Wittgenstein-Fan und er wollte im Grunde genommen das nur radikalisieren, was der Wittgenstein gemacht hat, zu zeigen, Philosophie selber beruht auf einer Art, einer Nietzsche könnte man jetzt auch natürlich nennen, also auf einer Art, ich würde paradox sagen, eine bewusste, wie soll ich sagen, eine bewusste Selbstverschleierung, wenn man so will. Bewusste Selbsttäuschung. Klingt natürlich paradox, weil wenn sie bewusst ist, aber anscheinend können die Philosophen nicht davon abkommen, das einzusehen, dass das, worüber die sprechen, mit der Metaphysik, einfach nur leere Worthülfen sind. Also das ist jetzt eine Möglichkeit, also gegenüber dieser Ersten, die eine Art Kooperation vorschlägt, sagt die, nein, wir müssen die Philosophie als solche gar nicht eliminieren, man muss sie einfach durch eine bestimmte Denkform, die Metaphysiologie, immer man sie nennt, einfach destruieren. Dann gibt es einen möglichen dritten Weg sozusagen, das nenne ich Transformation. Dies dürfte die anspruchsvollste Variante des adäquaten Verhältnisses zwischen Philosophie und Metaphilosophie sein. Sie geht davon aus, dass die Philosophie durch die Berücksichtigung der Ergebnisse der metaphilosophischen Forschung zu einem anderen Verständnis ihrer selbst und der eigenen Grenzen, aber auch ihrer Möglichkeiten kommen könnte. Es bleibt ja noch offen, wie dies konkret geleistet werden könnte. Die Rede über die eigenen Grenzen könnte beibehalten werden und dennoch könnten Wege ausfindig gemacht werden, wie man die Grenzen mit philosophischen Mitteln ändern könnte. Vielleicht erübrigt sich dann die Rede von den Grenzen, weil unsere Begriffe bzw. Kategorien so flexibel geworden sind, dass sie die Wirklichkeit so wiedergeben, dass ein Zurückfallen in alte metaphysische Vorteile vermieden werden kann. Das ist natürlich eine Ahnung, ich habe gesagt, so anspruchsvollste Variante, weil die quasi versucht, im Grunde genommen die Philosophie selber zu transformieren durch diese metaphilosophische Denkweise quasi, die quasi in einer Art Bereicherung sein soll, in bestimmten Sinne, und die aber auch selber integriert werden soll in diese dritte Denkform sozusagen, die quasi entsteht aus der Synthetisierung von Philosophie und Metaphilosophie. Also manchmal wird das genannt in der Literatur, in der spärlichen Literatur, dass man zum Beispiel Adorno oder Heidegger oder Derrida solche, wie soll man das nennen, als Leute versucht zu qualifizieren, die versuchen in einer Art und Weise zu denken, die eine neue Denkform quasi zu antizipieren. Egal, ob man dem zustimmt oder nicht. So, jetzt quasi also das Fazit, könnte man sagen, wir hätten zwei Weisen, ich kann das jetzt in der Diskussion mit Ihnen ja nochmal natürlich auch klären, das, was ich schon im Untertitel angedeutet habe, nämlich wir hätten somit zwei Weisen des Umgangs mit der Begrenztheit des philosophischen Erkennens. Einmal den internen und schließlich auch den externen Umgang. Versucht man beide Wege zu gehen, muss man entweder Kompromisse schließen, Arbeitstagen, ne, oder Ausgrenzungen vornehmen, Verdrängung, oder aber neue Denkformen entwickeln, Transformation. Das sind, ich denke mal, die Möglichkeiten, die man hier hätte. Der Vortrag sollte auf diese Möglichkeit hinweisen. Die konkrete Ausführung müssen wir jedoch noch abwarten. Der erste Schritt muss jedenfalls die Etablierung der metaphysischen Denkweise sein. Erst dann können wir uns jenen konkreten Lösungsmöglichkeiten zuwenden. Vielen Dank.